Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert, guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast, es gibt weitere, es gibt Hörbücher, es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Das häufigste Argument der Menschen, die Bedürfnisorientiertheit nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder nicht kennen, ist, wie du jetzt genau gesagt hast, ich kann ihm doch nicht alles erlauben. Dann hat er Bedürfnisorientiertheit nicht verstanden.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Vitor, mein Freund, Kompagnon und Kinderarzt des Vertrauens. Heute haben wir uns das Thema auf die Liste geschrieben, bedürfnisorientierte Erziehung. Das war ein Wunschthema von dir und du hörst an meiner Stimme, dass ich heute auch ein bisschen angezählt bin. Es ist Sonntag, es ist 9.42 Uhr, um das auch mal den HörerInnen zu sagen. Und ich komme frisch von der Kegelfahrt und freue mich auf diese wunderbare Folge mit dir. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, nur erkältet. Daran liegt es vielleicht heute.
Ja, das sagen sie alle.
Das sagen sie dann alle. Aber so ist das auch mal als Vater. Die müssen auch mal raus, oder?
Ja, Väter, Mütter, alle müssen mal raus. Ansonsten, wenn man Self-Care braucht, man braucht Me-Time und wenn man das nicht hat, dann kann man auch seinen Akku nicht aufladen, um dann für die Familie da zu sein. Deswegen hau rein.
Also mal so Mental Load übers Wochenende abladen auch.
Ja, wobei, man muss ja ganz ehrlich sagen, die Mental Load liegt bei 90% bei den Frauen.
Ja, ist richtig, ne? Da dürfen wir uns gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
Nein.
Wobei, ich kenne dich ja, du versuchst ja auch schon viel deiner Frau abzunehmen. Also das ist ja, du bist ja auch durch und durch Papa, so.
Ja, aber trotzdem, wenn man ganz ehrlich ist, ganz, ganz ehrlich ist, also klar gibt es immer welche Ausnahmen, glaube ich, an Väter, aber wenn man ganz ehrlich ist, macht trotzdem die Frau 90% der Sachen und arbeitet trotzdem vielleicht auch noch zusätzlich und sonst, also irgendwie ist man dann doch irgendwie, also ich kann nur von mir jetzt reden, ich möchte das nicht verallgemeinern, aber man ist dann doch schnell sehr gemütlich und wenn es dann läuft, dann hinterfragt man es selten, weil man, es läuft ja, ne, aber irgendwann ist dann halt auch zu viel. Also ich glaube, die meisten Männer ruhen sich doch eher auf dem Rücken seiner Frau, ihrer Frau, das hört sich komisch an, aber ruhen sich dann doch eher aus.
Mhm. Kann sein. Lass ich jetzt mal so stehen. Um hier auch keine neue Angriffsfläche für dich aufzumachen.
Ja.
Bedürfnisorientierte Erziehung, wo kommt das eigentlich her, Vitor? Das hörst du sicherlich oft. Die Frage wird in der Praxis relativ zeitnah und auch sehr, glaube ich mal, nach einem gewissen Punkt, nach der Schwangerschaft, wenn das Kind dann eben da ist, oft gestellt. Aber klär uns doch mal auf. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen. Man sagt ja auch Attachment Parenting.
Parenting, genau.
Genau, das ist so ein bisschen der amerikanische Begriff, da kommt das her, aber ordne das erstmal für uns ein. Also klare Frage an dich, wo kommt das eigentlich nochmal her?
Also ich persönlich würde ja sagen, Attachment Parenting ist eigentlich die Natur, also das Grundgefühl, das, wo jeder, wenn man wenn man die Gesellschaft ausschaltet und alles, diese ganzen Mythen, die es gibt oder sonst was, wenn man das wegschalten würde aus dem Gehirn, diese kleinen Teufel, die dann einem auf der Schulter sitzen und dann sagen, nee, mach das und das und denk dran, wenn man das alles wegschalten würde, also dieses Grundgefühl, was macht eine Mutter oder was macht ein Vater, wenn, also als Reaktion auf ein Kind. Ich glaube, dass das das ist dann bedürfnisorientiert oder Attachment Parenting. Attachment Parenting ist, eine Gegenbewegung. Es kommt aus, also das erste Mal hat William Sears, heißt er, aus Amerika diesen Begriff von Attachment Parenting geprägt, weil auch in Amerika, aber überall, auch bei uns, ist er. Sind ja ganz viele Erziehungsmythen in unserer Beziehung von Eltern zu Kind, gibt es ganz viele Mythen und, also ich sage extra Mythen, weil es ist eindeutig belegt, dass es nicht so ist, aber die sich so verwurzelt haben in unserer Gesellschaft und überall von Arzt über Hebamme, über Familie, Kindergarten, Institutionen, also wir reden hier jetzt nicht nur von der schrullen Nachbarin oder von der wir reden hier nicht nur von der nervigen Schwiegermutter, die dann alles immer besser weiß, sondern es ist wirklich durch die Gesellschaft ist das eine solche Anti-Einstellung Kindern gegenüber, dass sich daraus dann diese Bewegung des Attachment Parenting und nochmal so Back to the Roots gebildet hat und dieses Wort wurde dann zum ersten Mal, wie gesagt, von William Sears geprägt und wichtig ist dann eher mal zu beleuchten, was ist denn das Gegenteil von Bedürfnisorientiertheit? Also was, bevor man das diskutiert, weil das ist viel erschreckender. Das ist nämlich das, was wir jeden Tag in unserem Alltag haben.
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, um das auch nochmal von der anderen Seite einzugrenzen. Das Kind soll ruhig mal schreien, sagte beispielsweise mal Tante XY. Oder Schreien ist gut für die Lunge, das kräftigt die Lunge. Das sind ja meistens so ein paar Sachen, dass wir als Eltern nicht auf jedes Bedürfnis direkt eingehen sollen, weil wir das Kind sonst viel zu sehr verwöhnen. Da ist ja auch diese Grundsubstanz, dieses Attachment Parenting. Wann ist das überhaupt anwendbar? Ist es Säugling? Ist es im Kleinkindalter, wo haben wir die ersten Konflikte mit diesem?
Das fängt ab dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, ich würde sogar sagen schon vorher oder so, also ne, aber ab dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, fangen die Mythen an, ne, das Kind soll nicht schreien, geh nicht dauernd hin, gewöhne es nicht daran, also jeder, ich weiß es, jeder Elternteil hat diese Sätze schon mal in seinem Leben mehr oder weniger gehört. Lass das Kind, du sollst das Kind nicht so oft tragen, du gewöhnst es dran. Lauf nicht dauernd hin, sonst gewöhnt es sich dran. Dann spielt es, tanzt dir auf der Nase. Sonst weiß es, sonst macht es das doch dauernd. Immer dieser manipulative Gedanke ist da. Also Kinder sind manipulativ in dem Moment, wo sie auf die Welt kommen. Sie versuchen, Eltern zu manipulieren. Es ist nicht eine Einheit der Familie, auch wenn alle immer sagen, ja, eine tolle Familie. Aber es ist immer Eltern gegen Kind, Kind gegen Eltern. Diese ganzen Gedankengänge, diese ganzen Mythen, die da spielen und das ist das Problem, ne? Und jeder hat das doch gehört. Jeder hat doch gehört, jetzt, weil wir haben doch alle Kinder, die mehr oder weniger schreien, Babys, weil das normal ist. Ja. Und natürlich dadurch, je nachdem, wie die Ressourcen sind, jedes Einzelnen, jeder hat einen anderen Rucksack mit sich zu tragen, hat man mal an einem Tag oder in einer Nacht mehr Kraft und in der anderen nicht. Und es kann auch wirklich, wirklich sehr belastend sein. Schlafmangel ist eine Foltermethode in ganz vielen Ländern. Das heißt, kann sehr belastend sein. Und dann, wie gesagt, dann ist man für jeden Tipp manchmal empfänglich. Aber ich sage immer, achtet auf die Intuition. Ne? Guckt, was ist euer erstes Gefühl? Weil es gibt Studien, die eindeutig beweisen, jetzt um da auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Weinen. Es gibt eindeutig Studien, die beweisen, dass Kinder, die am Anfang viel gekuschelt werden, viel getragen werden, viel Körperkontakt haben, wo die Kinder, die können sich ja noch nicht selbst regulieren, einfach durch diese Koregulation mit den Eltern, dass die Kinder, die das am Anfang sehr intensiv erfahren, gegen Ende des ersten Halbjahres, des zweiten Halbjahres, also so um das erste, um den ersten Geburtstag, deutlich besser schlafen oder entspanntere Kinder sind als andere Kinder, die von Anfang an schreien gelassen werden. Und das ist auch, das ist durch Studien belegt, das habe ich mir nicht ausgedacht oder so, ne? Das ist dann immer so, weil das nächste Argument, und da kann ich mich wirklich in Rage reden, ist wirklich immer so, ja, ne, dieser manipulative Gedanke, ein Kind, ein Säugling kann nicht manipulieren. Manipulieren, also wenn man das entwicklungstechnisch sich anguckt, da braucht man also eine Planung. Ne? Also man muss ja, wenn ich jetzt manipulativ dich manipulieren will, dann muss ich ja ein Ziel haben, ich muss ja dich dahin bekommen, ich muss mir Arbeitshandlungen überlegen, wie ich dich dorthin bekomme. Das kriegt ein Kind frühestens mit ich würde sagen, Kleinkind, so Schulalter hin, also so gehirntechnisch. Alles andere ist natürlich auch eine Gewöhnung und Konditionierung, ne? Das, warum, wir sind ja alle gemütlich und so, aber dieses Manipulative, das geht gar nicht bei einem Baby.
Also es bringt mich so ein bisschen zu der Frage, das, was du gerade gesagt hast, wie oft musst du denn da Aufklärung auch in deinem Praxisalltag leisten? Bei
Jeden Tag. Also ich sag auch immer, der größte Kampf, den ich habe, ist nicht gegen die Krankheit, sondern gegen die Mythen. Ist wirklich so. Also den Schnupfen, den Husten oder irgendwelche Sachen, da kann ich den Eltern das so und so und so erklären und fertig. Aber wenn ich anfange und sage, und die Mütter stehen vor mir und sagen, das Kind weint die ganze Zeit, es hat so Bauchweh und immer diese schrecklichen Bauchweh mit 2 Wochen schon, wo ich sage, Alter, das Kind hat wahrscheinlich kein Bauchweh, man muss gucken, aber es hat wahrscheinlich einfach eine Regulationsstörung im Sinne, es kann sich ja selbst nicht entspannen, es braucht halt die Mutter, ne? Und also wirklich jeden Tag arbeite ich eigentlich gegen diese Mythen, gegen diese, und das Problem ist halt natürlich, es gibt Mütter oder Väter, denen erkläre ich das und die sind dann entspannter, weil sie das wirklich so nicht gesehen haben, ne? Die sagen, oh krass, ja, ne? Manchmal reicht ein Perspektivenwechsel, wenn ich denen dann immer sage, ja, dann, wenn ich bei der U3 jeden Tag, ich schwöre dir, jeden Tag sehe ich Mütter, die dann mit 4 Wochen oder 5, 6 Wochen alten Baby sagen, ja, ich kann das noch nicht mal ablegen, das weint die ganze Zeit und so, ne, wo ich dann sage, ja, aber dann sage ich, ja, gehen Sie mal in den Zoo. Wir sind Affen, wir Menschen sind Affen, die Netflix gucken, sage ich immer. Nichts anderes. Und gehen Sie jetzt mal in den Zoo und schauen Sie sich unsere nächsten Verwandten an. Und wenn Sie dort, ich schwöre Ihnen, sage ich mal, wenn Sie dort einen Affen sehen, einen Schimpansen, der sein Baby, was 4 Wochen alt ist, in die Ecke legt und dann spazieren geht und sich was zu essen holt, dann schenke ich Ihnen mein Haus, mein Auto und alles, was Sie noch haben wollen. Das wird's nicht geben. Das gibt es nicht. Und nur weil wir uns den Arsch abwischen mit Klopapier, denkt die Menschheit, dass wir so evolutionär, so weit weg von diesen Tieren sind oder von der Natur. Das ist falsch. Kein Mensch. Und wenn man sich die Naturvölker anguckt, da ist das vollkommen normal, dass die Kinder auf dem Rücken permanent oder am Bauch bei den Müttern sind. Die gehen arbeiten und sonst irgendwas, immer mit dem Kind auf dem Rücken. Das ist auch dieses Durchschlafen und sowas. Ist, wenn man da auf die Philippinen geht oder nach Sri Lanka oder sowas, da redet kein Mensch. Oder wie lange, haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, ne? Wann darf man, da war mal eine Frage, wie ist das mit Familienbett und Schlafen bei den Kindern und sowas. Das ist ein Thema, was es nur in Industriestaaten gibt. Wenn man da in den etwas basicere, also in, wie gesagt, so auf dem Land irgendwo in Indien oder sonst was, das interessiert keinen. Da schlafen die Kinder, bis sie 12 sind, im Bett der Eltern und da denkt keiner drüber nach, hat es dann eine Störung oder sonst was. Das ist ganz normal, ne? Und das ist irgendwie, deswegen ist das wirklich der Alltag in der Praxis, den ich da habe.
Um dich kurz noch aus der Haftung rauszunehmen, weil du gerade sagst, du verschenkst dein Haus und dein ganzes Hab und Gut mit dem Schimpansen. Sowas kann natürlich in irgendeinem Zoo in Deutschland schon vorkommen. Willst du das noch eingrenzen oder willst du das einfach
nein,
so stehen?
Nein, ich würde das so unterschreiben. Außer es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gestörter Schimpanse, der irgendwie keine Beziehung zu seinem Kind hat. Das gibt's manchmal, weil die, also gibt's auch bei Tieren. Aber ich schwöre dir, ich gehe oft in den Zoo und sonst was. Kein Tier würde sein 4 Wochen altes Baby wirklich, außer es hat jemand angefasst und es riecht anders oder so, keine Ahnung, was da alles gibt. Aber ansonsten würde das kein Tier der Welt machen. Kein Tier. Und dann denke ich mir, warum sollen wir unser 4 Wochen altes Baby hinlegen, nur weil die Schwiegermutter sagt, gewöhne es nicht dran, sonst schläft es nie alleine. Alter, das ist 4 Wochen alt. Weißt du? Oder selbst wenn es 2, 3 Monate alt ist. Es ist immer noch, wir sind keine Pferde, die nach 10 Minuten aufstehen und wegrennen, sondern wir sind Nesthocker. Wir sind darauf angewiesen, dass man sich um uns kümmert. Ganz, ganz lange. Und in der Natur würden wir gefressen werden, wenn wir irgendwo liegen würden. Also nur, wie gesagt, die Leute vergessen durch dieses Handy, Technik, alles super. Wir reden hier gerade, du bist am anderen Ende von Deutschland, ich bin hier. Da vergisst man, dass man eigentlich ganz, ganz back to basic, wenn man ein Baby hat, eigentlich nichts anderes ist als ein Säugetier.
Jetzt haben wir über Baby gesprochen, Vitor. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Kleinkind und Schulkindalter. Da gibt es natürlich auch dieses bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehen. Wir lernen bei dem Baby, dass wir das auf jeden Fall tragen. Also, dass wir sehr viele Bedürfnisse, die geäußert werden, übers Schreien oder über andere Signale, Lernen zu befriedigen, sodass eine Dynamik entsteht, was du gerade sagst, dass die Kinder sich wohler fühlen, behüteter fühlen und dadurch natürlich auch vielleicht einen besseren Schlafrhythmus und Co. haben. Aber wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der in der Schule ist, dem kann ich ja nicht jeden Wunsch erfüllen, so von der bedürfnisorientierten Erziehung. Wie gehe ich denn daran, an die Sache?
Also das häufigste Argument der Menschen, die Bedürfnisorientiertheit nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder nicht kennen, ist, wie du jetzt genau gesagt hast, ich kann ihm doch nicht alles erlauben. Ja. Dann hat er Bedürfnisorientiertheit nicht verstanden. Bedürfnisorientiertheit heißt nicht alles erlauben. Das nennt man, gab es mal in den 70ern, das ist laissez-faire, das heißt, mach, was du willst, und das waren die Alt-68er-Eltern, die kiffend irgendwie nur alles toll fanden und die Kinder durften machen, was sie wollten und haben sich selbst erzogen. Das ist eindeutig bewiesen, dass das schwierig wird später im Leben. Bedürfnisorientiertheit bedeutet, alle Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Also es geht nicht nur um deinen Sohn, es geht nicht nur um dich oder es geht um die Bedürfnisse gerade der Familie oder die Person, die zu dieser Situation jetzt gehört. Wenn dein Kind jetzt das Bedürfnis hat, er möchte jetzt unbedingt rausgehen auf den Spielplatz, aber dein Bedürfnis ist aber jetzt gerade, oder es klappt nicht, dann bedeutet das nicht, dass man jetzt alles immer erlaubt, oh, er ist jetzt im Spielzeugladen und sein Bedürfnis ist jetzt ein Spielzeug zu kaufen, dann möchten wir das kaufen. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Bedürfnisorientierter ist, dass man sich anschaut, okay, was möchtest du, was ist dein Bedürfnis heute? Was möchtest du machen oder sonst irgendwas, um dass man Kompromisse schließt, also Kompromissbereitschaft, dass man auf einen Nenner kommt, dass man sagt, okay, guck mal, wir können das jetzt vielleicht nicht realisieren, dass wir jetzt dorthin gehen oder sonst irgendwas, aber was hältst du davon, wenn wir das so und so planen oder gucken, also dass man Kompromissbereitschaft hat, dass man nicht dauernd über das Kind bestimmt, dass das Kind das Gefühl bekommt, okay, ich werde nicht immer fremdgesteuert, sondern ich kann auch mein Leben selbst gestalten, ne? Und in dem Moment, wo man dann diese Kompromissbereitschaft eingeht und das Kind sieht, ach guck mal, es ist nicht nur so, je nach Laune vom Papa, ob ich jetzt da hingehen darf oder nicht, sondern es geht wirklich darum, klappt das oder klappt das nicht, ist die Begründung auch in Ordnung, ne? Ist die Begründung auch nachvollziehbar, und jetzt kommt's. Das wirst du nämlich auch gleich fragen. Egal wie toll bedürfnisorientiert und wie toll Kompromiss man bereit man ist, trotzdem rasten sie aus. Und trotzdem rasten wir auch wir mal aus. Ne? Also, aber trotzdem rasten ja auch Kinder aus und verstehen es nicht und wollen es nicht verstehen und sind vielleicht gerade in der Autonomiephase oder denen ist das gerade so wichtig. Und dann geht es dann darum, dass man dann, und das ist auch bedürfnisorientiert, das Gefühl, was das Kind oder der Mensch hat, dass man das auch anerkennt und dass man das auch erkennt und dass man das auch bespricht und sagt, ich sehe, dass du jetzt traurig bist, ich kann dich verstehen, was können wir denn machen, damit dieses Gefühl vielleicht besser wird, und ne, jetzt das Spielzeug kaufen klappt nicht, weil da haben wir ja drüber gesprochen, dass das jetzt nicht geht, was könnte dir denn jetzt helfen? Kann dir eine Umarmung helfen? Wollen wir jetzt kuscheln? Oder keine Ahnung. Also einfach dieses Wahrnehmen des Gefühls, das ist auch schon Bedürfnisorientiertheit. Und nicht einfach sagen, jetzt hör auf zu heulen, ne? Du hast zu Hause genug Spielsachen.
Ja, aber so ist es ja wirklich, ne? Also mit Spielsachen, da kann man eigentlich auch nochmal eine Folge drüber machen. Wie viel Spielzeug ist eigentlich gut im Kinderzimmer?
Ja, da kann man ganz viel drüber sprechen.
Also wenn die Tür nicht mehr richtig aufgeht, dann sollte man mal drüber nachdenken. Also ich nehme jetzt gerade so ein bisschen mit. Es ist vielmehr so die Art von Erziehung mit einem demokratischen Erziehungsstil, würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Und was ich bei dir rausgenommen habe, ist, es ist die Beziehung und nicht das Erziehen.
Genau, also und Transparenz und Beständigkeit. Also, ne, viele wollen immer streng sein oder wollen dann also es geht ja darum, dass das Kind, weil sagen, ja, das Kind hat dann keine Regeln und das macht ja dann, was es will, wenn es weiß, es bekommt ja immer alles und so. Das ist ja das typische Argument und so. Aber es geht ja darum geht's gar nicht. Das Kind braucht Regeln. Das Kind braucht auch Beständigkeit. Ne? Also es geht gar nicht darum, dass es jetzt ganz strenge Regeln, sondern es braucht Beständigkeit und es muss es verstehen. Es bringt mir doch nichts, das ist immer, ne, wenn das Kind jetzt, also es bringt doch nichts, dass man zum Beispiel sagt, ja, räum jetzt dein Zimmer auf, sonst gibt's nachher keinen Nachtisch. Zum Beispiel.
Ne? Also das ist wegen Beständigkeit und Transparenz, das ist nicht transparent. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja? Oder wenn du jetzt nicht artig bist, dann darfst du nachher kein Fernsehen gucken. Wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann darfst du nachher das nicht machen oder sonst was. Wo ist da der Link? Ne? Wenn mein Chef zu mir sagen würde, wenn die Zahlen heute nicht erreicht werden, dann gibt es nachher keinen Nachtisch. Dann würde ich meinen Chef auch angucken und würde sagen, was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Warum verbietest du mir irgendwas zu essen, nur weil ich jetzt irgendwie zu lange telefoniert habe oder die Zahlen nicht erreicht habe?
Aber witziges Bild in der Kantine, wenn du ohne Nachtisch da sitzt.
Ja, genau. Ne? Und dann sitze ich in der Ecke und bitte in die Ecke gehen. Du darfst heute nicht, du hast heute zu lange telefoniert. Du hast dein Zimmer, du hast da hier dein Büro nicht aufgeräumt, deswegen darfst du nachher kein Nachtisch haben. Also, ne, dass es verständlich wird, dass es für uns auch verständlich wird, dass man sagt, okay, hier, ich sag dir jetzt einmal, dass du bitte an der Straße stehen bleiben musst, ne, oder keine Ahnung, oder dass wir dann und dann, dass wir jetzt gehen. Wenn es nochmal passiert, dann sage ich es dir nochmal und dass man es auch vorankündigt, dass man sagt, hier, ich sag's dir jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, dann müssen wir das leider anders machen. Dann ist das verständlich angekündigt und dann kann man sagen, ne, dann gehen wir jetzt oder du musst jetzt vom Fahrrad absteigen, weil du da dreimal jetzt nicht aufgehört hast, irgendwie an der Straße stehen zu bleiben. Das ist mir zu gefährlich. Das kann ich so nicht, das können wir so nicht machen. Aber einfach dann zu sagen, wenn du jetzt hier und dann später oder so, das macht so gar keinen Sinn, ne? Und deswegen ist wichtig Transparenz, Beständigkeit und logische Konsequenzen, keine Bestrafung, sondern dass das eine logische Konsequenz ist von dem Handeln, ne? Dass man sagt, wenn das nicht klappt, Digga, dann müssen wir es halt anders machen, aber das ist dann keine Strafe, sondern es ist einfach die logische Konsequenz daraus. Und wenn du dein Zimmer nicht aufräumen kannst, weil dann alles hier so dreckig ist oder sowas und keiner kann hier durchlaufen, dann müssen wir uns halt irgendwas überlegen, wie wir das hinkriegen, und wenn das nicht klappt, dann müssen wir uns überlegen, ob wir nicht Spielsachen einfach wegpacken, damit nicht so viele Sachen hier rumliegen.
Wir müssen das aber auch ein Stück weit als Eltern erst lernen. Ich glaube, wir haben es auch falsch vorgelernt bekommen von unseren Eltern. Weil das, was du sagst, sind ja so klassisch, wirklich klassisch, wenn ich so an meine Eltern denke, das war ja immer mit irgendetwas verbunden, was gar nicht so im Kontext stand, was du jetzt gerade auch gesagt hast.
Immer.
Das war immer so, ne? Wenn das heute gut klappt, dann gucken wir heute Abend alle zusammen Wetten, das.
Ja.
Da gibt es einen Schnittchenteller mit Gurken und wer einen pennt ein. So.
Und so doof das ist und so toll ich hier immer so erzähle von bedürfnisorientiert, also ich verfall auch in diese Rolle. Und ich verfall auch mehrmals täglich, passiert es mir, wo ich sage, das war jetzt richtig bescheuert oder so, ne? Aber das ist halt in uns drinne. Ne? Mhm. Also deswegen sage ich ja, dass die größte Krankheit in unserer Gesellschaft sind diese Mythen, die ja unsere Kinder und die Kinder und sonst unsere Gesellschaft ja so formen, ne? Und das kriegst du nicht raus und das kriegst du, und in meiner Community bei Instagram oder in diesen bedürfnisorientierten Communities, das ist ja, sind ja alles Bubbles, ne? Das heißt, alle Leute, die gleichen Denkweise haben, sind dort, aber die 99% der Leute außerhalb davon, die erreichst du nicht, weil, also Gerrit, wir müssen mal überlegen, wo das herkommt. Johanna Herer, ne? Also, ja. Das ist Johanna Harrer. Ne? Das war eine Ärztin im Zweiten Weltkrieg. Das war eine hochdotierte Ärztin, die für Hitler Bücher geschrieben hat. Wir wissen alles, was schrecklich war im Zweiten Weltkrieg, und die hat Erziehungsratgeber Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind geschrieben. Da steht alles, ich schwöre dir, alles, was wir besprechen, jeden dummen Spruch, den jeder Elternteil bekommt mit, lass dein Kind, mach nicht so viel an deinem Kind rum, füttern, trinken und dann hinlegen, bloß nicht, das Kind ist manipulativ. Alles, ich schwöre dir, alles, was wir an Mythen haben, steht in diesem Buch drin. Das hat sie geschrieben. Und dieses Buch hat sich bis 1987 weiterverkauft. Es hieß dann nicht mehr die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, sondern die Mutter und ihr erstes Kind. Und es wurde ein bisschen bereinigt natürlich von der Ideologie. Also alles, wo es dann so um Nationalsozialismus und die Rasse ging, das wurde rausgenommen. Aber alles andere steht 1:1 auch in dem allerersten Buch, wo es Nationalsozialismus ging, steht so da drin. Das ist heute noch in Amerika ein Buch, was immer wieder gerne zur Geburt geschenkt wird.
Jedes Kind kann schlafen auch und sowas. Das sind diese, das sind typische Bücher, da hat gar kein, und es wird auch in dem Buch überhaupt gar keine Verbindung erzeugt, so, ja, das kommt von daher, aber heute und so, gar nicht, ne? Es wird einfach weiterverkauft. Bis 1900, in den 80ern, ganz normal verkauft. Da war die letzte Auflage, aber man weiß, wie Bücher sind, wenn die über 50 Jahre lang verkauft werden, die gibt's überall noch. Und da ist ja klar, dass wenn etwas so verkauft und so immer wieder erzählt worden ist, dass sowas einfach so schnell nicht rausgeht.
Und brennt sich ein.
Genau, und deswegen ist klar, dass unsere Eltern und unsere Elterneltern und wir immer noch so geprägt sind, weil das überall so ist. Wenn ich auf Instagram höre ich so oft, wie Eltern, wie Kinderärzte und Hebammen alle immer das Gleiche erzählen mit, lassen Sie sich nicht auf der Nase rumtanzen oder sonst irgendwas, ne? Das kriegt man nicht so schnell raus.
Ja, das sagen vielleicht auch einige, um die Eltern zu stärken, weil die Zeit ist ja auch nicht einfach, so gerade alles neu kennenlernen, sich neu auch als Eltern neu zu entdecken, vor Konflikten zu stehen und Co. Vielleicht ist das dann immer so der einfachere Weg, zu sagen, das kann jetzt auch mal schreien, was ich aber auch nicht begrüßen würde.
Weißt du, was das größte Problem ist? Das größte Problem ist, dass Ärzte Ärzte sind und nicht Erziehungsberater. Yes. In meinem ganzen Studium habe ich nicht einmal irgendwas über Pädagogik gehört. Ich habe nicht einmal irgendwas in meinem ganzen Studium überhaupt über Eltern-Kind-Beziehungen gehört. Ich habe in meiner ganzen Facharztausbildung zum Kinderarzt habe ich nicht einmal irgendwas über Bonding, über Kommunikation zwischen Kindern und Eltern, Erziehung. Das gehört nicht dazu. Null. Es gehört gar nicht auf den Plan des Lehrplans. Und wer ist der erste Ansprechpartner, aber wenn es um Erziehungsfragen geht? Der Kinderarzt und Kinderärztin. Ne? Also, und das ist ja diese Diskrepanz. Ne? Und dann erzählen diese Ärzte oder Ärztinnen erzählen dann Sachen, die sie privat gemacht haben oder die sie Privaterfahrung haben. Nicht was auf Studien, weißt du, bei jedem Furz, bei jedem Antibiotikum, oh, das können wir jetzt nicht geben, weil die Studie hat jetzt gezeigt so und so, aber in dem Moment, wo es darum geht, schreien lassen, nicht schreien lassen, Bindung oder sonst was, da wird einfach das erzählt, was ich gemacht habe zu Hause oder was mir beigebracht worden ist und was ich gut finde, und da wird überhaupt nicht mehr mit Studien belegt.
Also dann würde ich jetzt mal so für mich umkreisen, Vitor, dass die bald Eltern werden und sich einen Kinderarzt aussuchen müssen, zu einem Kinderarzt gehen sollten, der selber Kinder hat.
Nein, bringt nichts.
Bringt nichts?
Nein. Weil die erzählen natürlich nur das, was sie bei ihren Kindern auch gemacht haben.
Ja gut, aber die haben mehr Empathie, sich reinzuverdenken.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Das kann ich auch von mir sagen. Also
Da ist nämlich die eigene Frage, wie sehr hilft dir das Vatersein in deiner Rolle als Arzt bei deiner bedürfnisorientierten Erziehung, das weiter zu vermitteln an Eltern, die teilweise mit einem riesen Fragezeichen vor dir stehen, vor einer Aufgabe und brauchen hier eine Lösung und fragen dich, schöpfst du im Grunde genommen die Energie.
Oder? Ja, also das würde ich sofort unterschreiben, ja, wenn man, also ganz einfach, wenn man einmal durch Nächte gegangen ist, wo man nicht schlafen konnte und wo das Kind geschrien hat, obwohl man alles gemacht hat, wo man rumläuft und sonst irgendwas, wenn man das selbst erlebt hat, dann hat man natürlich also eine Empathie für Eltern, die das Gleiche mit durchmachen, ne? Wo man weiß, boah, ich weiß, wie es ihnen geht. Also es ist wirklich kacke, aber das so und so und so kann man das machen. Ne? Also die Empathie ist dann da, aber leider heißt das nicht, dass ich dann den Eltern das Richtige empfehle, weil es gibt genug Kolleginnen, die selbst gestillt haben, und ich krampfe, ich habe die alle auf Instagram blockiert, wirklich. Ich habe die alle blockiert. Ich kann mit so Menschen nicht mehr umgehen, weil die einfach dann den Müttern, da ist das nicht, du darfst keinen Kohl essen, das Kind hat die Bauchschmerzen und Zwiebeln. Es gibt tausende Studien, die das belegen, dass das Schwachsinn ist. Ne? Aber es wird trotzdem von Frauen, die Kinder haben, die gestillt haben und dann noch Ärztin sind, von denen wird das dann empfohlen. Und deswegen sage ich dir, schwierig.
Das ist auch der Grund, warum unser Eisfach heute noch, obwohl die Kinder schon lange alle abgestillt sind und vor allen Dingen lange, lange gut sich jetzt schon selbst ernähren, immer noch alles voll mit Pastinake haben im Eisfach.
Gut, Pastinake, genau, kennt kein Mensch, nur wenn man Kinder hat.
Ja, genau, ich kannte diese Frucht, Obst, Gemüse, was auch immer ist, kannte ich vorher so auch nicht im Detail. Ja. Wir sind auf der Zielgerade, Vitor. Und eine Frage, die ich noch auf dem Zettel habe, ist, wie sehr merkst du eigentlich den Unterschied bei Kindern, die bei dir in der Praxis sind, die nach einem Credum des bedürfnisorientierten Erziehungsmechanismus geprägt sind? Also merkst du da Unterschiede bei den Kindern, wo du von den Eltern ableitest? Ja, die gehen ganz offen damit um, die suchen eher den Dialog, die wollen nicht erziehen, die wollen eine Beziehung aufbauen versus Eltern, die sagen, setz dich richtig hin, Schuhe vom Couch oder... Merkst du da Unterschiede bei den Kindern alleine, vom Verhalten?
Ja, merkt man. Merkt man eindeutig. Es gibt eine Phase, da würde ich sagen, natürlich ist das auch abhängig vom Kind, ne? Also jedes Kind ist anders, egal wie es erzogen worden ist. Es gibt welche, die sind offener und weniger offen, aber das sieht man, weil die Kinder wo diese Bedürfnis, also diese Kompromissbereitschaft, wo das Kind gefragt wird, wo das Kind bestimmte, auch wenn es keine Lust hat, aber das müssen wir jetzt machen und ich begleite dich dabei, da ist etwas, das ist was ganz anderes, als wenn es dieser autoritäre Stil ist. Also die natürlich, das muss man jetzt auch dazu sagen, als Kinderarzt ist häufig, sind die Eltern, die den autoritären Stil haben, im Praxisalltag oft angenehmer. Mhm. Und das widerspricht sich vielleicht, aber es ist angenehmer im Sinne vom Arbeitsablauf. Ne? Wenn ich irgendwo reinkomme und das Kind ist ausgezogen und die Mutter sagt, Schuhe aus, das aus, das aus, zack, zack, zack und sonst was. Natürlich ist das jetzt so, was, wenn man es jetzt so erziehungstechnisch sieht, nicht schön, aber für mich als Arzt, ich muss da jetzt nicht ein riesen Drama machen und Ewigkeiten warten und sonst irgendwas und so, wobei das selten ist, aber dann ist das, sage ich mal, im Ablauf schneller. Aber wenn da ein Kind ist, was Angst hat und sich nicht ausziehen will oder sonst irgendwas und es wird dann gezwungen, also ne, das denke ich mir dann immer, und die Mutter zieht es dann jetzt gezwungenermaßen aus und es muss jetzt das gemacht werden und das und das und das, ist das für den Moment, für den Arzt vielleicht schneller und ich mache es dann schnell und kann es untersuchen. Aber eigentlich schneidet man sich ja selbst ins eigene Fleisch, ne, weil beim nächsten Mal wird dieses Kind doch nicht entspannter sein. Also, weißt du, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie das Kind einmal gesehen habe, sondern dieses Kind wird ja wahrscheinlich öfter zu mir kommen. Und dann beim nächsten Mal zu wissen, das ist wieder der Depp, der mich irgendwie hier Sachen zwingt oder sonst irgendwas, ist dann schwierig, ne? Also da wieder, auch als Kinderarzt, muss ich doch nicht immer mein ganzes Schema von oben nach unten ablaufen lassen, ne? Das Kind hat irgendwie, dann muss es sich ausziehen und sonst irgendwas. Wenn es jetzt gerade das Kind nicht möchte und sonst irgendwas, dann kann man das irgendwie, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie an dem irgendwie am Po irgendwas hat oder so, wo man jetzt mal hingucken muss oder so, ja, dann muss man dann auch Kompromisse als Arzt mit dem Kind eingehen und sagen, okay, dann diesmal ist das nicht so wichtig, vielleicht machen wir es einfach beim nächsten Mal und so, ne? Also, wie du sagst, diese Kinder, die bedürfnisorientiert erzogen sind, die gehen ganz häufig so einen Dialog ein. Also mit denen kann man das dann auch besprechen und die verstehen das auch. Wenn ich denen sage, guck mal, du hast doch jetzt da Aua, ich möchte dir nur helfen, wir gucken das gemeinsam mit der Mama jetzt an, sonst darf da keiner hingucken, aber wir schauen jetzt mal einmal irgendwie, wenn es was an der Scheide oder am Hoden ist und wir gucken jetzt da einmal mal hin, ganz schnell, und dann, wie möchtest du es denn? Wollen wir es im Stehen machen oder im Liegen? Wie möchtest du das am besten, dass wir da einmal hingucken und so? Also in dem Moment, wo das Kind das Gefühl hat, okay, ich darf es entscheiden auf dem Arm der Mama und wir machen dann die Windel hoch oder so, dann ist das viel entspannter und beim nächsten Mal weiß er auch ganz genau, ach guck mal, der mit dem kann man reden, ne? Und deswegen merkt man da schon Unterschiede bei den Kindern, ne? Weil wie gesagt, weil es da Unterschiede gibt, aber es gibt ja auch Studien, ne? Die Grossmanns haben ja, das sind sehr zwei, ein älteres Ehepaar, die haben so Studien gemacht über Jahre, 30, 40 Jahre, wo die sich wirklich angeguckt haben, wie sind die Kinder, wurden die schreien gelassen, wie war der Erziehungsstil, bedürfnisorientiert oder nicht, und wie haben die sich dann entwickelt, wie waren ihre Beziehungen dann später mit anderen Menschen, wie haben sie ihre Kinder erzogen, und das ist hoch, hoch, hoch interessant zu sehen, dass ganz häufig diese Kinder, die schreien gelassen worden sind und sonst was, dass die ganz zu einem höheren Teil dann auch später Probleme in Beziehungen haben, ne, mit ihren eigenen Gefühlen, Gefühle selbst zu erkennen, dass eher, bis sie dann irgendwie, also die wirklich hochinteressant und wirklich Studien, die das dann auch belegen.
Vitor, wir setzen jetzt hier mal einen Punkt, weil ich glaube, das war inhaltlich so viel, das muss man erstmal verarbeiten. Ich glaube, es würde sich lohnen, die Folge auch fast zweimal zu hören, weil du so Gutes gesagt hast und auch nochmal aufgezeigt hast, was ist das eigentlich im Kern und wie sollen wir Eltern an die Sache rangehen. Deshalb jetzt, weil wir am Ende des Podcasts sind, einfach wieder zurückspulen und nochmal hören. Die nächste Folge schenken wir euch. Das bedeutet, ihr könnt uns wieder alle eure Fragen schicken. Auch unter anderem natürlich zum bedürfnisorientierten Erziehen. Könnt ihr natürlich auch noch im Nachklapp ein paar Fragen uns zuschicken an info@kidsdoc.de. Vitor, dein Podcast, dein Ende.
Genau, vielen Dank. Also genau so, wie du sagst, ne, es gibt Bücher, tausende Bücher, Literatur. Man kann sich stundenlang über dieses Thema unterhalten. Ich finde, wir haben es ganz gut umrissen, ne, dass man so die Kernpunkte hat. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Da ist wieder die Folge, wie du sagst, für unsere Hörerinnen. Und mal schauen, was für Fragen da kommen. Ich bin schon gespannt.
Ich sage einfach Tschüss.
Danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc-open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber, bis gleich.